Star FM Creepy Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Wolfi.
Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy Hour.
Hallo zusammen.
Na, wie geht's dir so die Woche?
Mir geht's gut, ich bin im Urlaub, auch wenn der natürlich von so ein, zwei krassen Meldungen durchbrochen wurde. Gut, die Hulk Hogan-Meldung war jetzt nicht die ganz große, obwohl ich als Kind wirklich ganz viel Wrestling geguckt habe und im Klassenzimmer immer mich mächtig hinten geprügelt habe. Aber Ozzy Osbourne natürlich, das war, glaube ich, schon ein Schock für uns alle, oder?
Total. Also wir saßen gerade zusammen unten im Wohnzimmer mit unseren Nachbarn und wollten eigentlich gerade Hitstar Rock Edition spielen.
Ach krass.
Und auf einmal hat das Handy nicht mehr aufgehört zu blinken, weil bei so Spielen hast du ja normalerweise nie irgendwie dein Handy am Start, weil du könntest ja rein theoretisch damit auch bescheißen so.
Ja, richtig.
Und dann hat es aber so oft geblinkt und dann jeder so, oh, Ozzy und Ozzy und dann habe ich so geguckt und dann haben Chris und ich beide gleichzeitig gesagt, Ozzy ist tot. Und dann war erstmal die erste halbe Stunde so wirklich richtig bedrückte Stimmung an dem Tisch und irgendwie wusste auch keiner, was er sagen soll. In dem Kontext, dass wir ja einfach vor ein paar Wochen noch in Birmingham waren. Und was ich dann aber schon wieder so schön fand, wir haben dann irgendwann nach einer halben Stunde, nachdem wir da fertig mit Quatschen waren und trinken waren und so, also wir haben dann auch gleich uns allen ein Getränk geholt auf den Schock. Und dann haben wir Hitstar gespielt, die Rock Edition. Und der Gewinnersong war einfach Black Sabbath. Und wie schön war das, ne? Also so die Person, die gewonnen hat. Und dann dachte ich mir so, hey, ja. Aber es war abzusehen, aber trotzdem, glaube ich, hat's alle unfassbar geschockt. Und ja, auf jeden Fall schön, ihn nochmal gesehen zu haben.
Definitiv. Ich habe ein Interview mit Sharon gesehen, mit Sharon Osbourne, mit seiner Frau nach diesem Auftritt, wo sie auch nochmal klar gemacht hat, dass es für Ozzy sowas wie seine Beerdigung war in Manchester. Er wollte mit dem Knall abtreten, er wollte nochmal mit allen feiern, er wollte diesen einen Moment noch genießen und es wirkt wirklich so, als sei sein Ziel erreicht und dann ist vielleicht die ganze Energie rausgekommen, die er da noch angesammelt hatte für diesen einen Tag, für diesen einen Event und dann ist es jetzt tatsächlich so schnell passiert, wie, es war ja klar, es passiert, aber dass es so schnell kommt nach diesem Auftritt, war schon krass. Also
ich muss dir ganz ehrlich sagen, so makaber sich das jetzt auch anhört, mich hätte es auch nicht gewundert, wenn am Tag nach Birmingham diese Meldung gekommen wäre. Wollte keiner, aber man hat ja gesehen, wie sehr er sich bemüht und angestrengt hat auf der Bühne.
Ja.
Es war seine Lebensaufgabe, auf so einer Bühne zu stehen.
Richtig.
Und ich glaube, er war schon sehr darum bemüht. Ich will auch gar nicht wissen, wie viel Zeug in den Rhein gepumpt wurde, damit er dieses Konzert, diese letzte Show, diese Final Show nochmal spielen kann. Und deswegen, wie gesagt, hätte es mich nicht gewundert, wenn es einfach so anstrengend gewesen wäre und sein Körper so viel mitgemacht hat an diesem Tag, wenn die Nachricht einen Tag später gekommen wäre. Und für mich ist es auch so, wie wenn Leute einfach warten, sich nochmal von allen zu verabschieden und dann in Ruhe gehen können. Und ja, großartiger Musiker, sehr dankbar, dass ich ihn nochmal sehen durfte und auf jeden Fall wird jetzt in der Rocklandschaft ein ganz großes Stück fehlen.
Die große Frage ist ja nur, rockt er jetzt im Himmel mit allen zusammen und rockt er die Hölle jetzt mit allen zusammen? Das muss man sich noch so ein bisschen ausmalen, aber genügend Mitspieler hat er auf jeden Fall.
Jeder so, wie er will. Irgendwo sitzt er schon mit Lemmy und schüttet jetzt den Checky in sich rein.
Ach ja, schönes Bild auf jeden Fall.
Aber auf jeden Fall auch danke an dich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, weil wir dürfen es ja gar nicht sagen. Es ist heute Freitag um 10.15 Uhr. Du hast eigentlich Urlaub. Wir waren jetzt super spät dran, weil wir super krasse Technikprobleme haben, weil ein Laptop komplett abgeschmiert ist mit Motherboard am Arsch und sonstiges. Aber in 3 Stunden muss die Folge online gehen. Deswegen, ich hoffe, wir kriegen das jetzt gut hin und du bist nochmal richtig gut im Nachbearbeiten und dann kann's losgehen. Aber vielen Dank, Wolfi.
Die nachfolgenden Podcast-Sendungen verzögern sich um 1 Stunde. Nee, kriegen wir alles hin. es ist ja ein sehr dankbares Thema heute.
Absolut.
Um das gut und richtig hinzukriegen. Es geht ja heute endlich mal wieder um, ja, eigentlich um das schönste Genre, wenn man so will, hier in diesem Podcast, um Hörerstories.
Absolut. Und die letzte, habe ich gesehen, war im Mai, also von daher jetzt ist Ende Juli. Es ist auch wieder ganz dringend an der Zeit.
Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
Wir starten gleich mit der ersten Geschichte. Ich muss ganz kurz gucken. Ah ja, genau, die kam von anonym und vielleicht verrät die Geschichte auch, warum die Person anonym bleiben will. Liebes Creepy Hour Team, ich höre euren Podcast schon eine ganze Weile und liebe es, wie ihr diese düsteren, unheimlichen Geschichten erzählt. Manchmal gruselig, manchmal einfach nur seltsam und heute traue ich mich auch, mal meine eigene Geschichte mit euch zu teilen. Ich habe nie an Geister geglaubt, das vorweg. Ich bin jemand, der lieber mit Zahlen und Fakten arbeitet. Ich bin in der Buchhaltung. Das sagt euch vielleicht schon mehr über mich, als mir lieb ist. Grins. Sympathisch. Ich bin eben eher rational unterwegs und eigentlich ziemlich bodenständig. Vielleicht hat es mich deswegen genauso erschreckt, dass es trotzdem passiert ist. Vor 2 Jahren habe ich für ein halbes Jahr alleine in einer Altbauwohnung in Köln gewohnt. Das Haus war alt, aber auf eine schöne Art. Hohe Decken, Dielenböden, Stuck, so ein bisschen Gründerzeitcharme. Schon bei der ersten Besichtigung hatte ich ein leicht mulmiges Gefühl, aber ich habe es einfach auf das Alter des Hauses geschoben. Und dann fing es an. Immer nachts, so gegen 1.45 Uhr, 3 dumpfe Klopfe. Immer dieselben. Anfangs dachte ich, es seien Rohre oder vielleicht ein Nachbar, der zu ungewöhnlichen Zeiten wach ist. Aber ich wusste zu diesem Zeitpunkt auch, dass die Nachbarn unter und über mir zu dieser Zeit verreist waren. Ich hatte nämlich sogar die Post für sie mit reingenommen. Die Wohnungen standen also leer. Das Klopfen kam auch immer von der gleichen Wand, die Schlafzimmerwand zur Straßenseite. Ich habe irgendwann mein Ohr an die Wand gelegt, aber es klang nicht wie ein Rohr, ein Luftzug. Irgendwie anders. Nur dieses rhythmische Klopfen. Nacht für Nacht und immer zur selben Zeit. Ich habe irgendwann angefangen, es aufzunehmen. Und ja, auf der Aufnahme hört man auch deutlich die 3 Klopfer. Was man aber nicht auf der Aufnahme hört, was ich vernehmen konnte, war ein leises Flüstern. Kaum verständlich, aber es klang wie Stimmen. Vielleicht war es auch was anderes, aber für mich klang es wie Stimmen. Nach 2 Wochen habe ich dann sogar meine Schwester gebeten, mal bei mir zu übernachten. Ich wollte einfach wissen, dass ich mir das Ganze nicht einbilde. Sie hat mich nicht geweckt, ich bin auch nicht wach geworden, aber am nächsten Morgen sah sie mich ganz komisch an, ganz blass und sagte, ich habe tatsächlich Flüstern gehört. Und da wussten wir beide, da stimmt etwas nicht. Wir haben dann schließlich den Vermieter informiert. Er war erstmal ziemlich skeptisch und auch etwas genervt, aber er stimmte dann doch letztendlich einer Begehung zu. Bei der Untersuchung am Tag fand er natürlich keine Stimmen und keine Geräusche, aber er fand eine kleine Unebenheit in der Wand. Er dachte, dass durch einen Schacht eventuell Luft zieht und der sich deswegen wie Flüstern anhört. Er hat uns dann mit genau dieser vermeintlichen Information als erledigt betrachtet. Aber mir persönlich ließ es absolut keine Ruhe. Ich meine, der Vermieter musste ja auch nicht darin wohnen. Und dann habe ich etwas gemacht, was man in Mietwohnungen wirklich nicht tun sollte. Aber ich wollte es, ich musste es wissen. Ich war so verängstigt und brauchte Antworten. Ich habe genau diese Stelle in der Wand aufgebrochen. Und tatsächlich kam eine alte, zugemauerte Nische zum Vorschein. Diese Nische war aber nicht leer. Darin lag eine kleine Holzkiste und ein Teddybär. Ich weiß, wie das klingt. Alt, angebrannt, fast verkohlt. Kein Brief, kein Hinweis, keine Erklärung. In der Kiste war ebenfalls nichts. Ich habe die beiden Dinge also herausgenommen und weggeworfen. Ich wollte es loswerden. Ich weiß, dass viele bestimmt angefangen hätten zu untersuchen oder herauszufinden, was es damit auf sich hatte. Ich wollte aber einfach nur wieder normal leben können. Und was soll ich sagen? Kaum war das Zeug aus der Wohnung, hat das Klopfen aufgehört. Ich weiß nicht, was das war, ob es überhaupt zu erklären ist. Ich habe jedenfalls noch länger dort gewohnt und obwohl ich immer noch kein Gläubiger in Anführungszeichen bin, schaue ich nachts beim Einschlafen etwas häufiger zur Wand. Vielleicht ist das, was da geklopft hat, jetzt weg, vielleicht auch nicht, aber ich will nichts mehr davon hören und bestimmt nichts mehr davon sehen. Danke, dass ihr euch diese Geschichte angehört habt und falls ihr meine Geschichte vorlesen wollt, dann nur zu. Vielleicht bin ich ja auch nicht der Einzige, dem sowas passiert ist. Gruselige Grüße. Ein Hörer, der sich heute lieber nicht mit vollem Namen outet.
Ja, spannend.
Also, wie gesagt, ich kann es vollkommen verstehen, wenn man irgendwas auf dem Grund gehen will, wenn man davon jede Nacht wach wird. Ein Klopfen ist die eine Sache, wenn man denkt, man hört Flüstern, eine komplett andere, oder?
Auf jeden Fall. Also vielleicht nochmal technisch das Ganze betrachte, dass diese Stimmen nicht auf der Aufnahme zu hören sind, ist nachvollziehbar. Also wenn jetzt da wirklich ganz leise Stimmen zu hören sind oder sowas in der Art, das hörst du nicht, wenn du es vielleicht mit dem Handy oder so aufnimmst, dass das dann vielleicht nicht auf die Aufnahme schafft. Im Gegensatz zu dem Klopfen ist erstmal nachvollziehbar.
Stimmt, iPhones und so filtern ja auch immer alles raus, ne?
Deswegen, die sind ja dafür gemacht, sich auf Stimme zu konzentrieren, also auf die laute Stimme zu konzentrieren. Deswegen, das ist zum erstmal vom Technischen her nachvollziehbar. Dann ist es natürlich das Szenario, was nachvollziehbar ist. Ich komme, wir hören Gründerzeithaus, hohe Decken, Dielenböden. Jeder hat ein Gefühl, wie sich es da drin anfühlt. Ich habe immer das Gefühl, man riecht sogar dieses Haus, wenn man von solchen alten Häusern hört. Da passt das natürlich auch ganz gut hin mit diesen Geräuschen. Und ganz ehrlich, die ganzen Geräusche, das fände ich jetzt alles gar nicht so wild und damit könnte man sich arrangieren. Aber dass man halt da diesen Teddy und diese Kiste findet, das ist Next Level, oder?
Finde ich auch, aber ich habe dann auch ganz lange drüber nachgedacht, ob das vielleicht was war, was man früher gemacht hat. Ich weiß es nicht, aber vielleicht galt es ja früher auch als eine Art Glücksbringer oder so, etwas einzumauern. Eine leere Kiste finde ich ein bisschen komisch. So ein Teddybär könnte ja vielleicht irgendwie, also vielleicht gibt es ja irgendeine Erklärung dafür. Weißt du, dass man sagt, man hat den da reingepackt, weil das der Teddybär von einem Kind war und der sollte das Haus beschützen. Keine Ahnung, ob man das früher gemacht hat, aber ich finde es auch wirklich, wirklich mutig, diese Wand aufzureißen, um zu wirklich checken, ob da was dahinter ist oder nicht. Weil Häuser machen einfach komische Geräusche, egal wie alt die sind. Ne?
Das ist
also
so.
Es gibt immer mal wieder, gerade wenn du alleine zu Hause bist, reagierst du sowieso viel krasser auf Geräusche, wie wenn noch andere Leute mit dabei sind. Also ich habe das jetzt auch in einem Haus, ist es auch nochmal eine ganz andere Nummer, wenn jetzt unten mal der Wind unten durchfegt und deine Tür zuklatscht und du bist aber oben im Büro und bist alleine im Haus, dann bist du auch erstmal auf Alarmstufe, weißt du so. Dann guckst du erstmal. Wenn das Ganze natürlich noch in der Nacht passiert, immer zu einer wiederkehrenden Zeit, dann willst du wissen, was das ist. Und die andere Geschichte ist halt einfach auch, welche Geräusche imitieren vielleicht auch eine Art Geflüster.
Hm.
Also ich bin da immer ganz hin und her gerissen und versuch's mir einfach so ein bisschen zu erklären, weil ich so unheimlich fände, wenn da wirklich was los ist und dann aber die Wand aufzureißen, finde ich echt auch einen mutigen Schritt.
Also wir halten fest, auch du kannst rational sein. Das ist schon mal schön zum Hören zwischendurch.
Ich muss mir das jetzt auch ein bisschen einreden, weißt du, ich kann jetzt hier nicht anfangen von unheimlichen Wohnorten zu sprechen, weil dann schlafe ich hier gar nicht mehr.
Aber ja, es ist natürlich krass. Also erstmal keinen Vorwurf an den Vermieter. Ich glaube, wenn man so etwas hört und dann natürlich aktiv nicht selbst wahrnimmt, dann kannst du nicht viel mehr machen, als da mal kurz durchgucken und eine logische Erklärung suchen. Das finde ich okay. Die Wand aufzureißen ist wirklich heftig. Ich muss zugeben, wir haben ja hier auch ganz viel renoviert und da war auch mal die eine oder andere Wand offen. Und ich hatte auch mal überlegt, als Spaß beim Renovieren, ob ich in diese Wand nicht irgendwas einbauen soll. Dass wenn irgendjemand mal da wieder einen Durchbruch macht, oder so, dass er irgendwas Komisches findet und drüber nachdenkt. Irgend so ein Hühnerknochen oder so. Und der denkt dann, was weiß ich, was das ist. Also es ist schwer zu sagen, was es am Ende war. Auf jeden Fall ist es mega gruselig. Und wärst du in dieser Wohnung geblieben, in diesem Gründerzeithaus?
Nee, ich glaube nicht. Aber ich bin ja sowieso sehr, sehr gut darin umzuziehen. Deswegen weiß ich nicht, ob man mich da als Maßstab nehmen sollte. Aber ich finde schon auch, ich war auch vor 3 Jahren, 4 Jahren in einer sehr, sehr alten Wohnung in Nürnberg. Da habe ich auch sehr lange gewohnt, 7 Jahre.
Ja.
Und als wir da die Küche eingebaut haben, kam ja auch jemand zum Vermessen und so.
Mhm.
Und dann haben wir irgendwann auch angefangen, halt da zu streichen und die Fliesen neu zu machen und so. Und da gab es auch so einen Vorsprung. Und aus irgendeinem Grund habe ich da mal dagegen geklopft und da habe ich gemerkt, das ist komplett hohl. Und dann haben wir halt da auch überlegt und so. Und also letztendlich war es, glaube ich, so ein zugemauerter Kaminschacht oder so.
Okay.
Und ja. Also da war wahrscheinlich früher mal der Kamin gestanden. Und ganz spannend aber, bei einer Nachbarin unten drunter war ich dann auch mal in der Küche, weil wir dann kurz überlegt hatten, wer die ist ausgezogen. Und da war, also Altbau, da ist ja jede Wohnung auch unterschiedlich und die hatte mehr Zimmer. Und dann waren wir da unten und dann habe ich die Küche angeguckt, dann sage ich, ach, bei dir ist das ja offen, was bei uns zugemauert ist. Und da war einfach ein Wandschrank reingemacht. Und das ist immer so faszinierend, dass beim Altbau ja auch Grundrisse von verschiedenen Wohnungen im selben Haus komplett unterschiedlich sein können.
Das ist richtig, ja.
Und das finde ich dann schon immer ganz spannend, wie sowas einfach eben, also wenn du wirklich so einen Grundplan hast, wie hat das früher ausgesehen, wo was war wie vorhergesehen, aber die Tatsache, was zuzumauern, da denke ich mir, warum macht man das, weil man nimmt sich doch Platz weg.
Ja, logisch betrachtet ja, aber wer weiß, was dahinter steckt und warum man da eine Mauer hochgezogen hat.
Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass die Geschichte mit uns geteilt wurde und ich verstehe vollkommen den Ansatz, dass man sagt, ich will meinen Namen gar nicht sagen und ja, ich weiß, das klingt total abgedroschen und dann auch noch ein Teddybär und halb angekokelt, also was es damit auch auf sich hat, aber es kann alles sein, es kann auch nichts sein, aber ich finde es trotzdem unglaublich unheimlich und ich finde es richtig schön, dass die Story mit uns geteilt wurde.
Deswegen keine falsche Scheu und sagen wir immer an dieser Stelle, auch gerne anonym schicken, alles was du erlebst, schick's uns rüber, wir lesen das gerne und gucken, dass wir es in irgendeiner der nächsten Folgen vielleicht einarbeiten können. So wie die Geschichte von Ines, die wir auch bekommen haben, die kam per Instagram. Ich lese mal vor. Hallo liebe Bibi, hallo lieber Wolfi. Erst einmal ein großes Dankeschön für euren Podcast. Der begleitet mich regelmäßig beim Putzen, Spazieren gehen oder wenn ich abends nicht schlafen kann, was ehrlich gesagt nach manchen Folgen nicht gerade leichter wird und seit ein paar Tagen undenkbar ist. Ich verrate euch auch gleich, warum. Schöner Start. Ich hätte nie gedacht, dass ich euch mal selbst schreiben würde, aber nachdem letzte Woche etwas passiert ist, das ich eigentlich längst verdrängt hatte und mich das komplett aus der Bahn geworfen hat, muss ich diese Geschichte einfach loswerden. Angefangen hat alles, als ich 7 war. Jede Nacht hatte ich Angst. Jede Nacht habe ich etwas gehört. Habe ich ihn gehört. Den Mann, das Ding unter meinem Bett. Meine Mutter sagte immer, dass es keine Monster gibt. Dass ich einfach zu viel Fantasie hätte oder mal wieder heimlich was Gruseliges geschaut habe. Aber sie hat auch nie selbst unter meinem Bett nachgeschaut. Nie. Dieses Ding hat nicht geschrien, hat nicht gestöhnt, keine typischen Monstergeräusche. Es oder er hat geflüstert. Ganz leise. So leise, dass man sich nie sicher war, ob man es sich einbildet. Aber ich habe etwas gehört. Jede Nacht. Es war auch immer nur dann zu hören, wenn ich bereits eingeschlafen war. Ich kann also bis heute nicht sagen, ob ich es mir wirklich eingebildet habe oder nicht. Aber was ich weiß, dass ich immer eine Frage gehört habe, immer dieselbe Frage, immer wieder. Willst du wissen, wann du stirbst? Ich habe nie geantwortet, glaube ich zumindest. Ich habe mich einfach unter der Decke versteckt, ganz still, so wie Kinder das eben machen, wenn sie glauben, dass die Bettdecke sie beschützt. Irgendwann wurde es weniger und dann war es ganz weg. Ich habe es vergessen oder verdrängt. Ich habe mir eingeredet, dass es einfach ein wiederkehrender Albtraum war, eine Phase. Jetzt bin ich 37, ich wohne alleine, mein Leben läuft gut. Ich halte nicht viel von Aberglauben und eigentlich auch nichts von übernatürlichem Kram. Aber letzte Woche bin ich mitten in der Nacht aufgewacht, ohne erkennbaren Grund. Kein Geräusch, kein Licht, kein Albtraum. Ich war einfach wach. Und dann hörte ich es. Dieses längst vergessene Flüstern, dieses Mal direkt neben meinem Ohr. Dieselbe Stimme und sie sagte nur ein einziges Wort. Bald. Ich weiß nicht, was es war. Oder ob es überhaupt etwas war. Vielleicht war es eine Erinnerung, die wieder hochkam. Vielleicht Stress, vielleicht einfach nur ein Traum, der sich real anfühlte. Aber seitdem schlafe ich wieder mit Licht, genau wie damals. Und ja, ich habe am nächsten Morgen unter mein Bett geschaut. Nur zur Sicherheit. Das Ganze hat etwas in mir ausgelöst, das ich längst für abgeschlossen hielt. Es beschäftigt mich seit Tagen und ehrlich gesagt, ich frage mich, muss ich Angst haben? Kann sowas echt sein? Oder spielt meine Psyche mir einfach einen üblen Streich? Ich würde gerne wissen, was ihr darüber denkt und ob euch vielleicht schon mal jemand etwas Ähnliches erzählt hat. Liebe Grüße, macht weiter so, schreibt Ines.
Was eine krasse Geschichte von Ines, oder?
Total. Ich glaube, wir alle kennen dieses Monster unter dem Bett Phänomen. Es ist ja so ein Motiv in der Kinderkultur, eine Metapher, allgemein für Ängste, für Unsicherheiten. Ich glaube, jeder von uns hatte das schon mal in seinem Leben. Ich kenne es aber, glaube ich, nicht, dass das so wiedergekehrt ist. Also das Gleiche immer wieder kommt und dann halt 30 Jahre später dann plötzlich Step 2 kommt. Also das ist für mich völlig neu und ja, mega angsteinflößend.
Also ich finde schon, als Kind hatte ich auch wiederkehrende Träume, also die wirklich immer gleich waren. Und ich kenne auch dieses Phänomen, dass wenn man gerade eingeschlafen ist, manchmal verwischt es ja so, du schläfst ein, denkst über irgendwas nach, bist aber eigentlich schon so am Wegdämmern.
Ja, ja.
Und dann ist irgendwas aus deinem Traum, hört sich so an, als wäre das gerade real in deinem Zimmer passiert. Das hatte ich gestern lustigerweise auch. Ich habe mir noch was über die Idaho 4-Morde angeguckt, weil ja jetzt die Verurteilung war. Und bin dann eingeschlafen und habe dann aber das Handy schon so ausgemacht, weil ich während dem Gucken quasi schon eingeschlafen bin. Und dann habe ich gehört, also dachte ich zumindest, es war nicht so, wie eine Tür im Schlafzimmer zugeschlagen wurde.
Okay.
Also ich wusste auch in dem Moment, nee, das war jetzt gar nicht echt, aber es hat sich so echt angehört. Also dieses im Traum irgendwas hören, was man vielleicht eigentlich nur gerade geträumt hat, was gar nicht real da ist, das verstehe ich schon. Dass es aber jedes Mal so eine krasse Frage ist, finde ich ein bisschen seltsam.
Jetzt nehmen wir nur mal an, ja, das Gehirn spielt einem da einen Streich. Mit 7 sich selbst quasi so eine Frage zu stellen in diesem Moment, ist natürlich heftig, ne?
Aber findest du das so abwegig? Ich finde, genau das ist die Zeit, wo Kinder sich über sowas Gedanken machen, was ist der Tod und, also, weißt du?
Ach so, dass man das vielleicht kennengelernt hat, vielleicht ist jemand gestorben im Umfeld, genau. Oder so, oder man hat es in der Schule durchgenommen und dann, ah, okay, verstehe.
Ja, und es reichen ja auch schon so, du guckst irgendwas und dann, also wir haben letztens auch irgendwas geguckt, so wie, wann explodiert die Sonne und was passiert dann im Nachgang? Es war auch so eine Kindersendung.
Ja. Yeah.
Und das macht dann schon was mit einem. Also wenn du als erwachsene Person vor so einem Beitrag sitzt und dir denkst so, oh, und dann sagen die aber erst ganz zum Schluss, ja, aber das passiert erst in 75 Millionen Jahren, dann bist du auch erstmal so, okay, gut, weil die erklären dir da wirklich total apokalyptisch, was passiert, wenn die Sonne nicht mehr ist und wie die dann explodiert und was die dann da macht und wie es dann hier auf der Erde aussieht und so. Und ich glaube, dass genau solche Sachen halt Kinder schon voll krass beschäftigen. Und vielleicht gab es ja irgendeinen ausschlaggebenden Punkt mit 7, sich mit dem Tod zu beschäftigen, aber nichtsdestotrotz ist diese Frage, die halt immer wiederkehrt, auch alleine schon eine Stimme unterm Bett zu hören, so unheimlich.
Ich begebe mich jetzt vielleicht auf sehr dünnes Eis, weil ich keine Kinder habe, aber so wie Ines das schreibt, hat ihre Mutter für mich ein bisschen, naja, nicht optimal reagiert auf das Ganze, weil wenn ein Kind ein Problem hat und da immer wieder solche Stimmen hört und wahrscheinlich auch Angst hat in dem Moment, dann einfach zu sagen, nee, das gibt's nicht, du hast zu viel Fantasie, Haken dran und nicht mal unter dem Bett nachschaut, um es zu überprüfen, finde ich so, wenn ich das so höre, ein bisschen hart, oder?
Ich find's auch schlimm. Also ganz ehrlich, du musst doch jede Angst irgendwie auch ein bisschen ernst nehmen. Du kannst auch dem Kind nicht das Gefühl geben, dass es sich alles einbildet und es kostet dich nichts, einfach mal kurz mit einer Taschenlampe unter das Bett zu gehen, dem Kind zu zeigen, guck mal, hier ist überhaupt nichts. Und ganz ehrlich, ich wäre dann auch so, ich würde lauter Sachen unter das Bett stellen, damit es vollgestellt ist, damit es da gar keinen leeren Platz mehr gibt darunter.
Zum Beispiel, ich kenne auch ganz solche Kinderbücher, die sich mit dem Thema beschäftigen und den Kindern quasi helfen, so Ängste zu verstehen. Also was ist denn das eigentlich und so weiter, die es halt ernst nehmen, aber trotz allem versuchen, irgendwie so zu erklären, dass man vielleicht danach weniger Angst hat.
Ja, absolut. Und warum sie jetzt wieder davon geträumt hat, vielleicht ist ihr das, also ich glaube, wir nehmen ganz, ganz viel unterbewusst wahr, was uns im Alltag ja gar nicht auffällt, dass wir jetzt da nochmal drüber nachgedacht haben oder so. Und vielleicht hat sie nochmal über diese Situation nachgedacht, auch wenn sie sagt, sie hat es eigentlich komplett verdrängt. Aber es war ja schon ein schlimmes Erlebnis als Kind. Also wenn du ständig Angst vorm Einschlafen hast, dann begleitet dich das ja wahrscheinlich auch ganz lange. Und vielleicht hat sie ja nicht gut geschlafen die Tage davor oder so und hat sich dann unterbewusst wieder daran erinnert, wie schlimm das als Kind war. Aber dass sie dann nicht diese Frage hört, ne, so wenn sie es wirklich aus dem Unterbewusstsein genommen hat, sondern dann ein bald als Antwort, also ich finde es ganz schlimm. Ich glaube nicht, dass man da jetzt Angst haben muss, aber ich würde es jetzt auch nicht komplett ignorieren, vielleicht so ein bisschen drauf gucken. Wie würdest du jetzt damit umgehen? Weil ich glaube, man ist ja automatisch dann schon so auf 7:30 Stellung und denkt sich schon, bei jeder potenziellen gefährlichen Gefahr könnte das jetzt das Omen sein.
Puh, schwer zu sagen, wie man damit umgehen wird. Grundsätzlich habe ich keine Angst vor dem Tod oder so. Also der kommt halt, wenn er kommt. Also deswegen wäre ich jetzt nicht panisch deswegen oder sowas in der Richtung. Ich glaube, es ist aber normal, dass man die nächsten Tage und Wochen dann deutlich mit wacheren Augen, sage ich mal, durch die Welt geht und vielleicht bei dem einen Abgrund vielleicht 1 Meter weiter zurückbleibt als die anderen, einfach nur vorsichtshalber, falls halt dann doch ein bisschen mehr dran war. Ja.
Schon so ein bisschen Final Destination mäßig, ne?
Ja, ein bisschen musste ich in die Richtung so auch denken. Ja.
Unheimlich.
Aber dass es einen mitnimmt, ist völlig nachvollziehbar. Und dass man halt immer diese Erklärung sucht, was ist es für eine Stimme, diese Unsicherheit, bildet man sich jetzt ein oder nicht. Ich kann mich, glaube ich, an keinen Traum aus meiner Kindheit so konkret erinnern, dass ich jetzt heute wüsste, okay, das ist jetzt quasi das Gleiche oder die gleiche Stimme oder eine Fortsetzung davon. Aber wer weiß, vielleicht habe ich irgendwann diesen einen Traum und denke so, hey, das kenne ich doch irgendwoher und dann erinnere ich mich wieder, weiß ich nicht. Hast du sowas? Also kannst du dich so konkret an früher erinnern?
Ja, also ich könnte dir jetzt immer noch einen Traum sagen, den ich wirklich ganz, ganz oft hatte, von einer ganz surrealen Situation, wo ich 5 oder 6 war. Also wirklich so ein Traum, der auch gar keinen Sinn ergibt. Das war so reißendes Wasser mit so einer weißen Stadt im Hintergrund. Also alle Gebäude waren weiß. Und dann ist so eine Brücke abgebrochen und quasi auf diesem reißenden Wasser ist dieses Brückenstück dann mitgerissen worden. Aber auf diesem Brückenstück war noch ein galoppierendes Pferd, auch ein weißes Pferd. Frag mich nicht, was das war, warum. Ich hatte den Traum immer wieder. Ich kann dir heute noch jedes einzelne Detail sagen. Und hätte ich den Traum jetzt nochmal, wüsste ich sofort, dass es genau derselbe Traum war von vor 30 Jahren. Gibt es bestimmt irgendeine Erklärung dazu.
Sicher, aber wie das halt bei Träumen so ist, ist das nicht immer so einfach zu bestimmen. Und das muss man ja bei dem Fall jetzt vielleicht auch noch sagen, bei Ines hier, es muss ja nicht zwingend um den Tod gehen.
Stimmt.
Also man sagt doch auch immer, Tod in Träumen ist ja gerne mal Veränderung oder Neuanfang, irgendwas in der Richtung.
Nur wenn dir Zähne ausfallen im Traum, dann ist es richtig schlecht.
So, und dann jetzt, da kommt bald auf die Frage, willst du wissen, wann du stirbst? Also vielleicht steht ja bald eine größere Veränderung für Ines an.
Vielleicht. Also ich finde es auf jeden Fall super spannend, dass es geteilt hat.
Total.
Und ich fühle es mit 36 immer noch sehr, wenn man ein ungutes Gefühl hat, wenn unterm Bett viel Platz ist. Deswegen habe ich seit bestimmt 15 Jahren Boxspringbetten.
Vorsichtshalber.
Ich mag das überhaupt nicht und habe das auch in Hotelzimmern ganz oft, wenn da nichts drunter ist. Ich gucke da immer 5-mal nach und ich mag das gar nicht, wenn da Platz unterm Bett ist. Ich kann, also vielleicht ist es super kindisch von mir, aber ich kann es nicht leiden und ich würde mir nie ein Bett ins Haus holen, wo Platz drunter ist. Es muss immer schön geschlossen sein. Fertig.
Ich habe schon mal, glaube ich, gesagt, du würdest sterben bei uns im Bett, weil also unten bei uns ist nichts unterm Bett. Nur manchmal schlafen halt da die Katzen drunter und die kratzen dann auch manchmal an der Matratze von unten
So
nachts.
Nein, danke.
Nicht Bibis Welt.
Ich mach mal mit der nächsten Geschichte weiter.
Mach mal.
Die kam von Mario über Facebook, über welche Kanäle wir immer erreichbar sind. Super, ne?
Alle.
Hallo, liebe Bibi, hallo, lieber Wolfi. Erstmal ein großes Kompliment für euren Podcast. Ich mag es sehr, wie ihr die Geschichten erzählt, mit dem richtigen Maß an Grusel, Respekt und Humor. Vielen Dank. Ich reise beruflich ziemlich viel, habe deswegen viel Zeit für Podcasts und schlafe in allen möglichen Hotels. Mal super modern, mal alt und mal richtig urig. Manchmal auch einfach nur abgewohnt und eklig. Normalerweise passiert da nie irgendwas Aufregendes. Aber vor etwa 3 Jahren hatte ich eine Nacht, die ich nie vergessen werde. Ich war für eine Schulung in Brandenburg unterwegs, in einem kleinen Ort und hatte dort in einem, ja nennen wir es mal eher Kategorie urigen Hotel übernachtet. Sehr charmant, aber man hat dem Gebäude sein Alter schon angemerkt. Knarzende Dielen, lange Flure, viel Holz, leicht muffiger Geruch. Ich fand es aber trotzdem irgendwie ganz nett. Der Check-in war freundlich. Das Hotel schien auch recht leer. Ich bekam ein Zimmer ganz oben, Nummer 113. Und schon beim Hochgehen fiel mir auf, dass der Gang irgendwie still war. Keine anderen Gäste, keine Geräusche, nichts. Außerdem konnte ich auch beim besten Willen nicht glauben, dass es hier wirklich 113 Zimmer gab. In dieser Nacht wachte ich dann irgendwann gegen 4 Uhr auf. Ich hörte Schritte, ganz deutlich, über mir. Langsame, schwere Schritte. Dann ein Poltern und kurz darauf Stimmen. Leise, aber nicht zu überhören. Es klang, als würden 2 Leute miteinander sprechen. Nur konnte ich keins der Wörter verstehen. Ich wunderte mich, weil ich dachte, über mir sei eben nur der Dachstuhl. Aber ich war müde, also drehte ich mich irgendwann einfach um und schlief wieder ein. Am nächsten Morgen dann habe ich beim Auschecken beiläufig gefragt, ob sich im Dachstuhl Mitarbeiterräume oder sowas befänden, weil ich letzte Nacht eben Schritte gehört hätte. Und dann wurde die Rezeptionistin ganz still und wich auch meinen Blicken aus. Dann sagte sie nur, Zimmer 113 geben wir eigentlich nur raus, wenn das Haus voll ist. Es ist das letzte bewohnbare Zimmer im Haus. Mehr nicht. Kein Lächeln, kein Smalltalk, kein Kontext. Was meine Frage, ja aber nun auch nicht wirklich beantwortete. Bin dann einfach nach Hause gefahren, hab niemanden davon erzählt, warum auch, es war ja eigentlich auch nichts, zumindest bis jetzt. Denn ich denke bis heute ab und an daran zurück. Nicht ständig, aber manchmal frage ich mich schon, was da jetzt war. War das nun Einbildung oder hatte dieser Ort irgendwas mitgenommen von dem, was dort mal passiert ist? Ich habe später, ohne wirklich danach zu suchen, aufgeschnappt, dass sich in diesem Hotel wohl mal jemand das Leben genommen haben soll. Keine Ahnung, ob das stimmt und ob das überhaupt mein Zimmer war. Ich habe aber auch nicht versucht, das zu verifizieren. Irgendwie wollte ich es lieber nicht wissen. Ich war, als ich die Info erhalten hatte, zwar wieder in besagter Gegend, aber fuhr lieber noch 30 Minuten länger mit dem Auto, als dort nochmal einzuchecken. Irgendwie hatte ich eine innere Abwehrhaltung zu diesem Hotel. Ich buche seit diesem Vorfall auch keine Zimmer mehr mit der Nummer 13 und schon gar nicht im obersten Stockwerk. Wahrscheinlich ist die Story auch gar nicht so spannend, aber es hatte jetzt irgendwie was Gutes, es mal loszuwerden. Viele liebe Grüße, Mario.
Danke, Mario, für deine Geschichte. Und es gibt keine Geschichte, die zu wenig spannend ist, um sie uns zu schicken. Und ich glaube ganz ehrlich auch, dass es wirklich, das kriegen wir ja immer wieder als Feedback mit, wirklich vielen ganz, ganz gut tut, einfach mal darüber zu sprechen, weil es manchmal auch gar nicht so einfach ist, selbst im Freundesbekanntenkreis darüber zu sprechen, weil man ja auch, ja, vielleicht Angst hat, die nehmen eigentlich für voll oder so, ne?
Ich glaube, das ist ganz oft der Fall, ne? Wenn, also ich finde, man kriegt das ja schon, wenn du zum Beispiel in einer Partnerschaft bist und einer ist überhaupt nicht dem Übernatürlichen zugeneigt und ist super rational. Ist ja bei uns schon so, ja, dass wir dann wirklich manchmal da sitzen und ich gucke dich immer an, wie wenig Verständnis kann man denn dafür haben, dass da noch mehr zwischen Himmel und Erde ist?
So. I know.
Und deswegen verstehe ich es vollkommen, dass man dann immer sagt, naja, ist das jetzt überhaupt eine Geschichte wert oder nicht? Ich finde schon. Und ich finde es sehr, sehr schön, wenn es dir gut tut, das einfach auch mal loszuwerden, weil es dich ja irgendwie doch beschäftigt hat. Und wenn das schon dazu führt, dass du, obwohl du eigentlich, vielleicht, also man kennt das ja, dass es in vielen Regionen gibt es halt nur 2, 3 Hotels oder so und dann eins davon kannst du komplett knicken, das andere ist vielleicht überbucht oder so und dann bleibt halt nur noch das eine. Und wenn du schon 30 Minuten länger Auto fahren willst, einfach um nur nicht in dieser Nähe von diesem Hotel zu sein, dann sagt das schon sehr viel aus und dann komme ich auch immer wieder gerne aufs gute alte Bauchgefühl zurück. Also wenn du dich da unwohl gefühlt hast und da irgendwas gehört hast und da immer auch so Fetzen dann vielleicht noch mitbekommen hast, ist da jetzt mal was passiert, ist da nichts passiert, verstehe ich es vollkommen, dass es einen beschäftigt und deswegen ist es doch gut, das zu teilen.
Und hier sind wir jetzt in dem Fall bei einem der größten Aberglauben-Themen überhaupt, die Zahl 13, die ja immer wieder in unterschiedlichen Zusammenhängen auftaucht. Und erstmal finde ich spannend, dass dieses Hotel ein Zimmer mit einer 13 hat, denn es ist ja bis heute so, dass diverse Hotels zumindest diese 13 nicht im Angebot haben, dass die Zimmernummer von der 12 auf die 14 springt. Gar nicht mal unbedingt, weil die Hotelbetreiber selbst abergläubig sind oder so, aber weil man sich ja normalerweise nicht direkt ein Zimmer aussucht mit der richtigen Nummer, dass man halt nicht einen Gast dann irgendwo einquartiert in einem Zimmer mit einer Nummer, in der er sich unwohl fühlt. Ne?
Also ich bin auch viel in Hotels und ich könnte dir nicht sagen, ob ich jene Nummer hatte mit einer 13 oder schon, weil ich da nie drauf achte.
Jetzt ist natürlich die Frage, ist in dem Zimmer wirklich was passiert? Ist es nicht passiert? Und vor allem, warum hat die Rezeptionistin so seltsam reagiert, als man sie darauf angesprochen hat? Das ist ja eigentlich das wirklich Merkwürdige, weil hätte sie es einfach abgetan oder so, ach ja, die 13, wir wissen es, aber bla 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 oder was weiß ich, alles okay. Ich glaube, dann hätte man sie auch nicht so im Kopf gemacht. Aber wenn sie so komisch reagiert, also es fällt schwer, dann einfach zu sagen, ja, dann ist es halt so. Ne?
Ich weiß nicht, ob ich dir jemals von meinem Aufenthalt in Soltau erzählt habe, aber es hat mich schwer daran erinnert.
Erzähl nochmal.
Ich war, ist schon wirklich lange her, ich glaube bestimmt so, 2018 war das, weil wir wollten in den Heidepark Soltau für so ein Halloween-Gedöns, ne? Also der, ja. Alle Freizeitparks haben ja immer irgendwie Halloween-Specials. Und da war es dann so, irgendwo auf Booking, halt irgendwo bei Soltau, wirklich auch noch so ein altes Herrenhaus, da gab es halt so Gästezimmer, weil sonst nichts frei war.
Okay.
Und dann sind wir da angekommen, war schon relativ spät und wir haben da eingecheckt und hinter dem Counter stand halt schon so ein ganz komischer alter Mann. Also der war auch jetzt irgendwie, der war auch nicht freundlich oder so. Und dann hat er gemeint so, naja, also sie gehen jetzt hier die Treppen hoch und dann nochmal an den Anbau. Das ist der alte Teil. Okay. Und es war halt schon dunkel, weil es war halt Herbst, es wird früh dunkel. Und dann sind wir da hochgestiefelt. Und je weiter wir den Gang entlang gingen, desto unheimlicher wurde mein Gefühl auch schon. Ich kann das gar nicht erklären. Wir gingen da lang und manche der Hotelzimmertüren standen offen.
Okay.
Und dahinter lag ein dunkler Raum. Und das ist ja schon mal super komisch, wenn da nicht gerade das Housecleaning drin ist, dass diese Zimmer offen stehen. Also wir haben gemerkt, wir haben das hinterste Zimmer ganz hinten am Gang und dieser ganze Gang ist aber anscheinend noch unbewohnt, weil ja alle Zimmertüren offen standen. Aber halt auch nicht so ganz, sondern so angelehnt. Und dann hinten ganz am Schluss angekommen, wo es dann in unser Zimmer ging, habe ich so nach oben geguckt und es war halt auch so ein alter Dachstuhl über uns, aber da war einfach ein Loch in der Decke, also so eine Aussparung. Und da ging es ins schwarze Nichts nach oben. Und da dachte ich mir schon so, weiß ich jetzt nicht, wenn ich jetzt hier alleine wäre, würde ich nicht mehr unter diesem Loch vorbeigehen, weil ich es wirklich unheimlich finde. Dann haben wir dieses Hotelzimmer aufgesperrt und es war so, so räudig. Da lagen überall tote Motten auf dem Boden, auf dem Bett.
Na.
Also es war ganz schlimm. Und auf jeden Fall saß ich dann da und war voll am Ende und dachte mir so, ich weiß, es klingt super, super bescheuert und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Princess-Verhalten. Ich will hier, ich kann hier nicht schlafen. So, es geht nicht. Und dann haben wir da unsere Sachen abgestellt und ich habe halt wirklich, und dann hat meine Begleitung damals gesagt, komm, wir gehen jetzt ins Kino. Und deswegen weiß ich, dass es 2018 war. Wir haben uns dann nämlich Halloween 2018 angeguckt in einem Kino in Soltau. Und es war wie, es wäre so ein Glitch in der Matrix, so in der Timeline. Weil dann sind wir in dieses Kino und haben dann gesagt, okay, wir fahren jetzt mal ins Kino, gucken den Film und währenddessen suchen wir uns noch ein anderes Hotel. Und als wir zu diesem Kino gekommen sind, war es auch so, als wäre da noch das Jahr 1970 da drin. Also es war ganz seltsam. Hinter dem Tresen stand so ein Mann in so einem übergroßen roten Blazer und hat uns die Tickets verkauft. Und da hast du auch noch so Abreistickets bekommen. Und dann wollten wir Popcorn und dann ist die gleiche Person, hat sich einmal umgedreht, ist zum Popcorn gegangen und hat dann unsere Popcorn- und Getränkebestellung aufgenommen. Und wir haben nicht mal Cola in so Bechern bekommen, sondern in so wirklich in so Glasflaschen. Und ich habe wirklich so geguckt, es war alles eingestaubt. Und ich so, was ist das hier? Was ist gerade passiert? Was sind wir in der Timeline gesprungen? Was ist hier los? Und dann sind wir in diesem Kinosaal und vorne standen einfach 20 Boxen aufeinander gestellt und das war das Dolby Surround-System. Auf jeden Fall habe ich dann wirklich noch schnell bei Booking für viel zu viel Geld noch ein anderes Hotel gebucht und dann haben wir dann nur noch unsere Sachen gepackt und sind da raus und als ich dann nochmal hin bin zur Rezeption, sage ich, Entschuldigung, wir haben das ja schon bezahlt, aber wir fühlen uns nicht so wohl, wir würden wieder auschecken, hier ist der Schlüssel, hat dieser Mann hinter dieser Rezeption auch nicht mehr mit mir gesprochen und das war wirklich, also wir sind dann da raus und ich denke mir, was ist das hier für ein Ort? Und deswegen, ich kann es voll verstehen, dass manche, und deswegen habe ich auch immer noch, ja, wollen wir da mal hin? Ja, klar, gerne, aber ich bleib nicht in Soltau über Nacht.
Völlig nachvollziehbar, auch jetzt in dem Fall hier, wenn ich so ein ungutes Gefühl in einem Hotel habe, ich gehe nicht mehr in das gleiche Hotel, egal was es ist. Und wenn sowas hier jetzt da passiert ist, und da kommt natürlich bei Marios Fall noch hinzu, dieses Gerücht, dass sich da angeblich jemand umgebracht hat, ob es jetzt so war oder nicht, natürlich geht man da nicht mehr hin.
Da muss ich aber auch sagen, ich will gar nicht wissen, in welchem Hotel das noch nicht passiert ist.
Sonst wird es nämlich eng, glaube ich, mit der Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit.
Also egal, ob natürlicher Tod oder Selbstmord oder Mord, also so ein Hotel ist prädestiniert, wenn da so viele Menschen durchlaufen, dass manche auch ein Ableben in diesem Hotel schaffen. So, weißt du?
Ja. Und vielleicht noch so ein kleiner, weil es ja viele im Urlaub sind oder bald in Urlaub gehen, noch so eine kleine Info hinten raus. Wir kennen das natürlich mit der Zahl 13, dass Hotels deswegen mit der 13 nicht vergeben werden, weil es keinen 13. Stock gibt. In anderen Ländern gibt es ja andere Unglückszahlen, die 4, die 7, die 17 und so weiter. Und wenn man mal drauf achtet in diesen Ländern, wenn man da unterwegs ist, da fehlt halt dann plötzlich die 4 als Hotelzimmer oder es gibt kein 4. Stockwerk oder kein 7. und so weiter und so fort. Finde ich dann auch ganz spannend, wenn man da so in anderen Kulturen unterwegs ist, dass das Unglück sich dann eben auf andere Stockwerke bezieht.
Das ist halt Aberglaube. Und wenn dir halt öfter was Schlechtes oder wenn vielen Leuten öfter was Schlechtes mit einer bestimmten Zahl passiert, für mich ist die 13 auch keine Unglückszahl.
Richtig, also für mich grundsätzlich auch nicht, aber trotz allem wird man halt ständig dran erinnert, ob man will oder nicht.
Das stimmt. Ja, spannend auf jeden Fall.
Ach, Mario, danke für deine Geschichte und ich glaube, wir haben noch eine, ne? Die ist von, jetzt muss ich erst scrollen, von...
Ich glaube, die wollte anonym bleiben.
Ah ja, da steht's, genau. Bitte anonym bleiben. Alles klar, kriegen wir hin. Also, hallo ihr zwei und hallo Creepies. Falls es hier diese Geschichte in die Folge schafft, tada, da ist sie auch schon. Ich höre euch jetzt schon seit Monaten und wollte eigentlich nie was darüber sagen, vor allem nie öffentlich. Aber euer Format macht Mut, weil ihr nicht urteilt, sondern einfach zuhört. Und weil ich mich mit dem, was ich erlebt habe, oft ziemlich alleine fühle, wollte ich es doch jetzt mal loswerden. Wenn auch anonym, vielleicht gibt's ja jemanden da draußen, dem es ähnlich ging oder geht. Es geht um Sirenen, ganz bestimmte Sirenen. Ich weiß, das klingt erstmal total unspektakulär, gerade in Städten, aber das hier war was anderes. Ich weiß bis heute nicht, ob es irgendwas Übernatürliches war, ein psychisches Ding oder einfach etwas, das ich nicht einordnen kann. Aber es hat mich tief beunruhigt und ehrlich gesagt tut es das immer noch. Das erste Mal ist es vor knapp einem Jahr passiert. Ich war abends zu Hause, alleine, saß auf dem Sofa mit meinem Laptop, alles ruhig. Und dann, ganz plötzlich, hörte ich draußen eine Sirene. Laut, tief und wummernd. Viel durchdringender als jede Polizei- oder Feuerwehrsirene, die ich je gehört habe. Aber es war nicht nur laut, es hatte etwas Bedrohliches. Ich kann es gar nicht erklären, als würde es nicht nur ein Signal sein, sondern eine Warnung. Nicht, hier passiert was, sondern eher ein Lauf. Ich stand auf, ging zum Fenster, aber nichts. Kein Blaulicht, keine Autos, keine Menschen, die reagierten. Ganz normaler Zustand auf den Straßen. Nur diese Sirene. Und die hörte ich deutlich, als käme sie aus mehreren Richtungen gleichzeitig. Und dann war sie plötzlich weg. Ich dachte, vielleicht bilde ich es mir ein, vielleicht ein Fehlton im Fernseher oder im Laptop. Ich versuchte mir etwas zurechtzulegen, um es weniger unheimlich zu machen. Aber dann kam sie wieder. Nicht täglich, nicht regelmäßig, aber immer mal wieder. Immer abends, immer völlig aus dem Nichts. Und immer nur hörte ich sie. Wenn jemand bei mir war, war alles normal. Kein Ton. Aber sobald ich alleine war, tauchte sie wieder auf. Einmal habe ich versucht, sie aufzunehmen. Ich saß mit dem Handy in der Hand am Fenster, als sie wieder losging. Ich war total angespannt. Das Mikro lief, aber auf der Aufnahme nichts. Absolute Stille. Nicht mal Straßenlärm. Nur mein Atem und mein Flüstern. Hört das wirklich keiner außer mir? Ich habe da mal vorsichtig gegoogelt, aber nichts gefunden, was dem auch nur irgendwie nahe kommt. Keine Sirenenwarnung, kein technischer Defekt, keine unbekannten Tests und auch keine passenden psychischen Symptome. Ich war nicht übermüdet, nie überfordert. Ich war ganz normal und trotzdem hat sich diese Sirene angefühlt wie ein Angriff auf meinen Verstand. Das letzte Mal hörte ich sie vor ein paar Wochen. Sie war anders als sonst, langsamer, noch tiefer. Und dieses Mal hatte ich plötzlich das Gefühl, dass da etwas kommt. Ich kann nicht sagen, was. Kein Geräusch, keine Gestalt, kein Licht. Nur ein Druck. So als würde gleich etwas über die Dächer kriechen. Etwas, das mich suchte. Dann war sie weg. Und seitdem ist nichts mehr passiert. Aber ich denke jeden Abend daran. Ich frage mich, ob sie wiederkommt. Ob ich sie wieder hören werde. Oder ob ich vielleicht irgendwann merke, dass sie nie weg war, sondern einfach nur stiller geworden ist. Vielleicht hat das alles nichts zu bedeuten. Vielleicht war es nur in meinem Kopf, aber wenn ja, warum fühlt es sich dann immer noch an wie eine Warnung? Ich weiß, ich klinge wie so eine verrückte Verschwörungstante, aber ich will und kann nicht glauben, dass ich mir sowas einbilden kann. Ich bin gespannt, was ihr dazu meint. Liebe Grüße.
Uff.
Ja. Spannend. Also noch nie was in die Richtung gehört. Du schon mal?
Ich war bei diesen komischen Geräuschen, die wir ja schon mal hatten, diese Himmelsposaunen, da war ich zuerst.
Ja, stimmt.
Also ich war bei so vielen Dingen in meinem Kopf. Also erstens auch dieses, ist es ein neurologisches Phänomen? Gibt es vielleicht irgendjemanden, der sowas auch auslösen kann? Ist es wirklich da? Ist es vielleicht eine Frequenz, die nur sie hören kann? Also da gibt es ja so viele Möglichkeiten, aber ich weiß, wie unangenehm das Gefühl einer richtig lauten Sirene sein kann, weil wir haben die hier auch bei uns von der Feuerwehr und die geht halt auch immer los, wenn die dann alle zusammentrommelt, ne? Also die ist wirklich so von unten raus und manchmal habe ich auch das Gefühl, ich kann die so ein bisschen in meinem Bauch spüren. Weißt du, und die kannst du ja zuordnen, du weißt ja, woher die kommt und warum das gerade so ist und dann hörst du auch kurz danach, hörst du die Sirenen und dann fahren die auf die Autobahn. Aber wenn es so nicht zuordbar ist und du das Gefühl hast, nur du hörst sie, weil das Erste, was du machst, wenn sowas ist, entweder Nachbarn oder Freunde oder Arbeitskollegen, du sprichst ja am nächsten Tag darüber, oder? Also wenn es jetzt nichts ist, was man kennt, dann fragen, hey krass, hast du es auch gehört, war das bei dir auch so laut? Und wenn dann jeder so reagiert, nö, was denn? Dass es dann unheimlich wird, verstehe ich voll. Und das hat auch nichts mit einer Verschwörungstheorie zu tun. Aber wenn du was hörst und das dich irgendwie, also wenn das was mit dir macht, dann kann man das ja sagen. Also das ist jetzt nichts Schlimmes oder so. Aber ich war, wie gesagt, auch so bei diesen Himmelsposaunen, bei irgendwelchen Verschiebungen, was sich aber dann ja nicht anhört wie eine Sirene. Super spannender Fall und mir tut's total leid, dass sie das hören muss. Und dass sie ja irgendwie auch keine Erklärung dafür findet. Ich finde es auch super gut, dass sie wirklich mal gegoogelt hat, ob das auch von einem selber kommen kann, dass man sich das einbilden kann, dass sie Symptome abcheckt. Aber ja, also dass einen sowas, also allgemein Musik wird ja nicht umsonst oder Töne werden ja nicht umsonst auch zum Foltern benutzt. Und wenn du sowas natürlich immer wieder on edge hörst und du selber ja die ganze Zeit irgendwie so ja auf Spannung bist, kommt's jetzt wieder, kommt's jetzt nicht und du eigentlich schon die ganze Zeit drauf wartest, das ist ja ein unglaublich psychischer Stress.
Also jetzt mal unabhängig davon, dass nur sie diese Sirene hört, ist es sehr nachvollziehbar, dass es so ein Gefühl auslöst, dieses, weiß ich nicht, dass man weg muss, dass da irgendwas einen holen kommt oder so, weil das haben wir ja gelernt durch Sirenen. Sirenen ist erstmal, genau, Achtung, da passiert gelernt. irgendwas. Das ist sehr nachvollziehbar und dass man dann eventuell auch gewisse Dinge reininterpretiert, wenn man selbst die einzige Person offensichtlich ist, die diese Sirene hört, ist auch nachvollziehbar. Aber woher das kommt, boah, also das finde ich schon sehr schwer. Dass das beängstigend ist, glaube ich auf jeden Fall. Das ist jetzt nicht ansatzweise vergleichbar, aber weil du es schon angesprochen hast, als ich aus der Stadt hier aufs bayerische Land gezogen bin und zum ersten Mal diesen Feuerwehrprobealarm, der jeden Samstag um 12 stattfindet, bei uns gehört habe, und das ist halt wirklich die klassische Perch-Sirene, ne? Dann, naja, ich habe mal aus dem Fenster geguckt, ob jetzt alle rumrennen und sich gleich abmetzeln, weil man einfach nicht weiß, was da passiert. Total ungutes Gefühl im ersten Moment. Aber wenn man sowas wirklich regelmäßig hat, boah, das macht dich fertig. Das ist ja wie so ein krasser Tinnitus oder so, der mega beängstigend ist.
Ich finde auch, dass es sowas Gelerntes ist. Und ich finde, gerade in der jetzigen Zeit ist es ja so, wenn du eine laute Sirene hörst, du hast ja schon aktuell mit dem aktuellen Weltgeschehen ja auch immer
richtig
im Hinterkopf, was geht jetzt gerade los? Ist es jetzt eine Warnung? Ist es jetzt ein Einsatzkommando? Was ist es gerade? Und ich finde es nur spannend, dass man das nicht auf der Aufnahme gehört hat. Weil das wäre ja eigentlich, das muss ja so laut sein, dass sowas ja eigentlich schon vom Mikro erfasst werden müsste.
Das ist richtig. Also wenn das eine normale Sirene, sage ich mal, ist, die draußen stattfindet, dann ist die auf dem Mikro drauf, ohne Wenn und Aber. Sprich, es scheint ja wirklich irgendwie im Kopf generiert zu werden.
Also ich hoffe, du findest da irgendeine Lösung für und halt uns da gerne, wenn du magst, mal auf dem Laufenden. Super, super krass. Ich finde es auch richtig heftig, dass für diese Mail, die da geschickt wurde, auch extra eine E-Mail-Adresse angelegt wurde. Also es ist keine... Man findet da auch nichts dazu, also namenstechnisch oder so. Ich glaube, da ist ganz viel, die ganze Situation ist mit ganz viel Angst behaftet.
Frage, ob man jemanden findet, der ihm da vielleicht helfen kann. Ich weiß nicht, ob ein Psychologe vielleicht helfen kann, um das irgendwie einzuordnen oder zumindest, dass man lernen kann, damit umzugehen, weil diese Angst, wenn die Sirene kommt, muss heftig sein. Aber ich stelle mir es auch sehr, sehr unangenehm vor, dieses Warten darauf, dass es wieder losgeht, dass es wieder kommt. Das muss so ein alltagsungutes Gefühl sein.
Das meine ich ja. Du bist ja ständig on edge. Du bist ja ständig gestresst und ständig in Alarmbereitschaft. Also ich hoffe, dass du da eine Lösung dafür findest.
Wir drücken ja die Daumen auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Was mich jetzt gleich noch zu einem anderen Thema bringt, weil wir in der Runde letztens, ich weiß gar nicht mehr, wo wir da waren, da saßen wir auf jeden Fall mit mehreren Leuten zusammen. Ach genau, an einem Wochenende beim Campen. In einem Camper saßen wir draußen zusammen und da ging es irgendwann um Nahtoderfahrungen.
Okay.
Ich weiß nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, aber irgendjemand hat mal angefangen, da war es ein Verkehrsunfall und dieser Moment, dass wenn du die Kontrolle verlierst über irgendeine Situation und dir dann denkst, im Worst Case war es das jetzt. Und es gibt manche Situationen, egal ob du failst, ob es ein Autounfall ist oder dir die Luft wegbleibt wegen irgendwas, das sind ganz oft Situationen da, wo du, da haben wir in der Gruppe drüber gesprochen, wo wirklich ganz viele meinten, ich dachte wirklich, das war's jetzt. und was dann im Kopf vorgegangen ist und über was man sich Gedanken gemacht hat und so. Und das fand ich so ein spannendes Thema und da würde ich gerne mal einen Aufruf zu machen, weil ich glaube, ich ganz viele Leute das ganz unterschiedlich sehen. Weil bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte ein Erlebnis als Kind, da bin ich mit dem Schlitten ganz, ganz blöd gefallen und mir ist einfach im Schock die Luft weggeblieben. Aber zeitgleich wurde auch alles um mich rum komplett still. Es war komplette Stille um mich rum, obwohl da ganz, ganz viele Kinder waren. Und in dem Moment, als kleines Kind, dachte ich auch wirklich, jetzt ist vorbei. Und Erwachsene und Kinder sehen das, glaube ich, unterschiedlich. Da ist mir halt einfach nur, war halt kurz gestaucht und mir blieb die Luft weg. Wir hatten noch eine Geschichte, da wäre jemand fast an einer Erdnuss erstickt und es war niemand mit im Haus. Und der hatte sich dann nur retten können, weil er sich einen Besen auf den Rücken geschlagen hat. Und dass ihn das auch so mitgenommen hat, dass er dann erstmal völlig fertig und aufgelöst war, weil er sich dachte, hätte ich das jetzt nicht hinbekommen, dann wäre ich hier elendigst verreckt und am nächsten Morgen hätten mich die Leute hier tot in der Wohnung gefunden.
Ist denn am Ende so eine, also ich will es jetzt ja noch gar nicht ausbreiten, aber ist dann am Ende so eine Nahtoderfahrung, muss ja nicht mal zwingend etwas Negatives sein, oder? Also ich hatte selbst keine, aber ich kann mir es auch positiv vorstellen im Nachblick,
dass man das Leben mehr schätzt, meinst du?
Vielleicht, dass man positiv aus der Sache rausgeht und dass man vielleicht auch ein bisschen weniger Angst hat vor dem Sterben, je nachdem, wie diese Erfahrung ablief.
Bestimmt. Also es gab ja ich habe schon ganz, ganz viele Berichte darüber gelesen, dass da wirklich warmes Licht war und dass man sich an alle schönen Sachen nochmal erinnert, genau. Dass einem einfach alle auch lieben Menschen irgendwie nochmal in den Kopf kommen. Und mich würde es wirklich mal interessieren, ob es Leute in der Community gibt, die sowas schon mal erlebt haben, die wirklich ganz knapp davongekommen sind, was so dieses Bewusstsein in diesem Moment war, wie sich das angefühlt hat und was da in deinem Kopf so vor sich ging, ob man da ruhig ist oder ob man da panisch ist, weil ich glaube, das passiert viel, viel öfter, als man denkt, weil jeder schon mal in irgendeine brenzliche Situation gekommen ist, vielleicht jetzt nicht so haarscharf, aber ich finde alleine schon beim Autounfall, das ist immer so unvorhersehbar, also gerade wenn es dich aus der Kalten erwischt, wenn dir jemand hinten drauf fährt oder so und dieses Geräusch alleine schon von Metall, das kaputt geht oder aufeinander crasht, das macht ja was mit dir. Und von daher fände ich das mal ein ganz, ganz spannendes Thema, da in der Creepy Hour mal drüber zu sprechen. Also du hattest noch kein Nahtoderlebnis, Wolfi.
Ich kann mich spontan zumindest an kein Erlebnis in der Richtung erinnern, nein. Und ich würde mich ja dran erinnern, wenn man mal ehrlich ist.
Ja, definitiv. Also bei mir gab es da schon 2, 3 Situationen. Deswegen würde es mich einfach mal interessieren, was die Creepies dazu sagen.
Also schick uns gerne deine Geschichte. Wann hattest du mal eine Nahtoderfahrung? Hat sich vielleicht deine Einstellung zu Leben und Tod dadurch verändert? Vielleicht bist du danach intensiver mit deinem Leben umgegangen nach dieser Erfahrung. Schick uns per E-Mail an creepyhour@starfm.de. Schick uns per Instagram, per Facebook. Wir sind überall irgendwie vertreten. Schick uns deine Nachricht und deine Geschichte und dann können wir die hier mal in der Creepy besprechen.
Gut, dann würde ich sagen, dann war's das für heute. Nochmal vielen lieben Dank an alle, die ihre Geschichten mit uns geteilt haben. Egal, welche Geschichte du hast, lass sie uns gerne zukommen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns wieder in 2 Wochen und ich fahre nächsten Dienstag erstmal zu Wacken.
Angeber, aber trotzdem viel Spaß. wenn ihr Bibi vor Ort seht, grüßt mal schön. Und dann würden wir sagen, war's das für heute.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Bleibt gesund.
Das sowieso.
Creep it real.
And scary on. Bye bye.
Bis dann. Ciao.